Von meiner Seite aus auch noch ein paar Informationen. Wir werden auch weiterhin hier Gottesdienst haben. Außer es kommt dann so weit wie in Italien, dass man nicht mehr aus dem Haus kann. Gut, dann gibt man Bescheid. Weil ich denke, gerade in der Zeit brauchen wir die Gemeinschaft, brauchen wir das Wort Gottes, brauchen wir die Auferbauung und die Zuversicht. Und wenn jeder bloß noch zu Hause hockt und, ich sage mal, dumm beim Fenster ausschaut, ich weiß nicht, ob das für die, ob das auferbauend ist. Natürlich soll man auch in seiner persönlichen Zeit mit Gott in Beziehung sein, in der stillen Zeit, das ist auch sehr notwendig und sehr wichtig. Aber ich denke, die Gemeinschaft untereinander ist auch wichtig. Und solange wir so eine kleine Gruppe sind, ist das, denke ich, auch nicht das Problem. Ohne das, wenn die Experten sagen, 2/3 der Bevölkerung wird mit dem Virus in Kontakt kommen. Der andere wird es gar nicht merken, der andere wird auch nicht krank werden, der eine wird krank, liegt mal ein paar Tage, die sehr geschwächt sind, Einzelne werden auch sicherlich sterben, da brauchen wir uns keine Illusionen hingeben. Aber ich bin auch der Meinung, wir können vorsichtig sein, wir können achtsam sein, unserer Verantwortung gerecht werden, aber wir brauchen keine Panik und wir brauchen nicht plötzlich alles komplett umschmeißen. Außer unser Staat sagt, diese Dinge werden nicht mehr genehmigt, aber dann werden wir auch das bekannt geben. Ich habe im Vorfeld, liegt eigentlich schon seit Anfang des Jahres, ein bestimmtes Thema am Herzen. Und weil es auch relativ kurzfristig war, jetzt mit der, weil ich habe eigentlich gedacht, heute ist der Joachim da, ich aber nicht, habe ich gedacht, okay, dann nimm ich halt gleich das Thema her. Bis gestern und da habe ich dann gemerkt, Gott will was anderes. Und habe ich das Ganze nochmal umgeschmissen und mein Thema, das ist heute der Psalm 84. Den lese ich erst mal vor. Wie dem Chorleiter auf der Gittit von den Söhnen Korachs ein Psalm. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hineingelegt hat, deine Altäre. Herr der Heerscharen, mein König, mein Gott. Glücklich sind, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Herr, Gott der Heerscharen, höre mein Gebet. Vernimm es, o Gott Jakobs, liege doch, o Gott, auf unseren Schild. Schau an das Antlitz deines Gesalten, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst 1000. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Hause meines Gottes, als wohnen in den Zelten der Gottlosen. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben, kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Herr der Heerscharen, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Es beginnt ja, wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Es sehnt sich, ja es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn, mein Herz und mein Leib, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Heerscharen. Da, wo der Herr ist, wo er sich aufhält, da ist es lieblich, da ist es schön, da hat man Zuversicht, da kann man sich wohlfühlen, weil wir einen gütigen Gott haben. Jesus ist hier in unserer Mitte, er ist da, er ist in unserem Herzen, bei denen, die glauben. Und das ist etwas, was die Welt nicht geben kann und wo man auch innerlich nicht bloß zur Ruhe kommen kann, sondern sagen kann, ja, da fühle ich mich wohl, weil ich Kind Gottes bin, weil ich in seiner Hand bin, weil er für mich sorgt. Und mir ist so aufgefallen, es sehnt sich ja, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich ehrlich bin, was heißt das? Man sehnt sich, man schmachtet. Wenn man frisch verliebt ist, dann sehnt man sich, mit seinem Partner zusammen zu sein. Man schmachtet einfach nach der Gemeinschaft. Wenn man richtig Durst hat, da was schmachtet man? Da brauche ich, trinke gerne Wein, da brauche ich keinen Wein, da reicht mir einfach frisches Wasser. Da schmachtet man danach, da sehnt man sich danach, wenn man richtig Hunger hat. Haben wir dieses Sehnen, dieses Schmachten nach der Gemeinschaft mit Gott? Oder hat man das halt so ab, klar, man sollte stille Zeit machen, man sollte am Sonntag in den Gottesdienst gehen, aber wie kommt man da wirklich mit dieser Sehnsucht, mit diesem Schmachten, ja, Herr, ich will mit dir diese Gemeinschaft haben. Es gibt ein Lied, wo es heißt, es gibt keinen Ort, wo ich lieber wäre, als in seiner Gemeinschaft mit ihm zusammen. Klar, das ist die persönliche Gemeinschaft, auch die Gemeinschaft in der Gemeinde miteinander. Und das betrifft, denke ich, den ganzen Menschen, Körper, Seele und Geist. Und ich denke da auch, zu der Zeit, das muss man sich schon mal überlegen, als der Psalmist das geschrieben hat, meine Seele, oder sehnt sich und schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Der normale Gläubige, der normale Jude durfte ja nur bis zum Vorhof. Er durfte ja nicht ins Allerheiligste rein. Das war nur im Hohepriester einmal im Jahr durfte der das. Also da war noch ein großes Maß an Trennung da. Und da muss man sich erst reinigen und das ganze Gesetz befüllen. Das war ja eine Riesenaktion. Bei uns ist es ganz anders. Wir sind jetzt, der Vorhang ist zerrissen. An Ostern werden wir das feiern. Wir haben diesen direkten Kontakt zu Gott durch Jesus. Jesus lebt in uns, ich in ihm. Wir sind mit ihm verbunden. Das war damals bei weitem nicht so. Und ich glaube, da kann man, wenn man dann weiterliest, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Da kann man wirklich jauchzend sich darüber freuen, dankbar sei. Ich glaube, das müssen wir uns immer wieder neu bewusst machen, dass das was ganz Besonderes ist, was ganz Großes. Dass wir mit diesem allmächtigen, großen Gott diese Gemeinschaft überhaupt haben dürfen. Und dieses ganze Jauchzen, das soll natürlich dann auch in der Gemeinde stattfinden. Ich glaube, wir dürften da manchmal ruhig etwas jauchzen, heißt ja nicht oder irgendwas. Ich weiß, wir Schwaben sind sowieso nicht emotional, aber ein bisschen mehr Emotionen dürften wir ruhig haben. Da sind uns die Kubaner weit voraus. Alles hat seine positive, jeder Mensch hat seine positiven Seiten. Und nicht bloß die Menschen. Es geht ja dann weiter im Vers 4. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihr Jungen hingelegt hat, deine Altäre. Auch damals, die Vögel waren ja in der Tempelanlage anscheinend zugegen, haben die ihre Nester gebaut. Und wenn man weiß dann auch, was im Psalm 98 oder Psalm 148 steht, dass die Berge in die Hände klatschen, die jubeln, auch die ganze Natur eigentlich weiß, sonst würden sie es ja nicht machen, dass es Gott gibt, dass er der Schöpfer ist, dass er sie gemacht hat, dann ist es schon erstaunlich. Und viele Menschen in der heutigen Zeit wissen das nicht. Da ist man halt ein Teil der Evolution oder irgendwas. Man braucht Gott nicht mehr. Wir haben doch alles im Griff. So ist das Denken bei den meisten Menschen in unserer Zeit. Wir haben doch alles im Griff. Wozu braucht man noch Gott? Jetzt kommt so ein bisschen Virus wie Corona. Ich sage immer, so ein lächerlicher Virus. Und plötzlich stellt man fest in der ganzen Welt, man hat nichts mehr im Griff. Alles war nicht der Sache, fast hilflos ausgeliefert. Da ist ein großer Aktionismus, manches ist gut, manches vielleicht ist übertrieben, aber wir merken, genau genommen, wir haben sehr, sehr wenig im Griff, wenn man ehrlich ist und wenn man das mal genau anschaut. Die Berge, die Täler, die Natur, die wissen da, hast den Eindruck, wenn es auch bloß ein Bild ist, sie wissen mehr, die Tiere. Darum geht es ja weiter. Herr der Heerscharen, mein König und mein Gott. Wir haben sehr wenig im Griff. Aber wir haben einen Gott, das ist Herr der Heerscharen. Was heißt das? Er ist der absolute Herr. Er ist der absolute König. der Heerschar, er befehligt ein riesiges Reich mit Engeln, mit, das können wir uns, denke ich, gar nicht vorstellen, wie groß das ist. Er hat Macht über alles. Nicht bloß hier über diese Welt, er hat Macht über das Böse. Das Böse ist eigentlich schon besiegt, es hat nur Zeit, jetzt sich auszubreiten. Aber letztendlich hat Gott Macht über alles, über das ganze Universum, über das ganze Weltall. Ohne sein Wirken passiert nichts. Und wenn er will, dann können Dinge passieren, da können unsere Forscher und unsere Experten noch so viel drüber reden. Er hat alle Macht. Er kann von jetzt auf gleich sagen, die Erde soll stillstehen und dann steht sie still. Ob uns das passt, ob uns das nicht passt, ist gerade egal. Er ist der Herr, der Herrscher. Und der Psalmist sagt dann, und das ist eigentlich was total Starkes, mein König, mein Gott. Und ich wünsche mir, dass alle, noch viel mehr Menschen, auch alle hier, aber noch viel mehr Menschen das Gleiche sagen können. Ja, dieser Herr der Heerscharen, dieser gewaltige Gott, das ist mein Gott. Den kenne ich, ich habe ihn kennengelernt. Er achtet auf mich. Er sorgt für mich. Er ist für mich da, ich darf Gemeinschaft mit ihm haben. Er ist mein Gott, mein König. Der voller Liebe und voller Güte, auch wenn es manchmal vielleicht nicht so aussieht, auf mich niederblickt, der für mich da ist. Und schon aus dem Grund geht es dann weiter, kann er auch sagen, glücklich ist derjenige, glücklich sind die, die in deinem Haus wohnen. Stets werden sie dich loben. Ich denke, wenn einem das, und das muss man sich, denke ich, immer wieder neu bewusst machen. Mein König, mein Gott, mein Jesus, dem ich mein Leben übergeben habe, der mich errettet hat, der mich zum Kind Gottes gemacht hat. Das ist was Gewaltiges. Das ist einfach was Wunderbares. Und da kann man wirklich glücklich drüber sein. Glücklich kommt ja von Glück. Es gibt kein größeres Glück auf der Erde, als sagen können, ich bin Kind Gottes. Ich gehöre zu Jesus. Jesus gehört zu mir. Du kannst auf der Welt viel erreichen. Du kannst Millionen verdienen, du kannst Milliarden verdienen. Was nützt dir das? Das Beste, was du erreichen kannst in deinem Leben, ist, dass du von dir selber weißt, in deinem Herzen weißt, ich bin Kind Gottes. Punkt. Das ist sowas Starkes, sowas Gewaltiges, sowas Wertvolles, dass man wirklich dann auch loben und preisen kann. Und wenn man weiß, ich darf in deinem Haus wohnen, das heißt ja, ich darf mit dir die absolute Gemeinschaft pflegen, wie eine große Familie, ich gehöre zur Familie Gottes. Dieses Glück, weil Glück kann man ja nicht unbedingt erzwingen, man kann es nicht kaufen. Viele Dinge, die wirklich wertvoll sind im Leben, die kann man mit Geld nicht kaufen. Ein Sechser im Lotto kannst du nicht kaufen. Du kannst schon noch so viel Lotto spielen, da brauchst du sehr viel, in Anführungszeichen, Glück. Diese Kindschaft Gottes, dass man sagt, ich bin Kind Gottes, auch die kannst du nicht kaufen. Das ist einfach Gnade. Gnade, dass Gott Jesus geschickt hat. Gnade, dass er uns diesen Weg geöffnet hat. Und noch viel mehr Gnade, weil letztendlich, es kann nicht jeder Mensch zu jeder Zeit sagen, ich will Kind Gottes werden. Es ist ein Ruf Gottes, es ist eine Begegnung mit Gott, es ist etwas, was Gott initiiert. Und der Mensch kann dann Ja dazu sagen, dann sagen, ja Herr, ich will dich aufnehmen, ich will dein Erlösungswerk annehmen, ich habe erkannt, ich bin, wie du schon gesagt hast, Uli, ich bin Sünder, ich brauche dich. Das ist ein Gnadenerweis. Und das heißt darum nicht umsonst, wenn ihr seine Stimme hört, dann verhärtet euer Herz nicht. Man wird sie nicht immer hören. Es gibt Menschen, die es vielleicht nur einmal gehört haben, wenn sie sich dann nicht entscheiden, vielleicht können sie es noch ein zweites Mal hören, vielleicht aber ein drittes Mal, aber manche vielleicht nur einmal. Drum, wenn es soweit ist, wenn ich weiß, meinem Herzen, ich soll diese Entscheidung treffen, diese Gnade annehmen, dann tu es. Weil es werden Zeiten kommen, wo es vielleicht nicht mehr geht. Das weiß nur Gott allein. Und weil es eine riesen Gnadenerweis ist, und das muss man sich immer wieder bewusst machen, wir leben aus Gnade, durch Gnade. Wir können hier noch so versuchen, fromm zu sein, noch so versuchen, die Dinge nach seinem Wort gut zu machen. Es ist alles richtig und es ist alles gut und auch notwendig. Aber wir werden merken, wir kommen an Punkte, wo es nicht mehr so richtig weitergeht, wo ich merke, ich bin trotzdem noch in dieser Welt und habe trotzdem noch Fehler und Schwächen. Ich kann nur aus dieser Gnade raus leben, indem ich immer wieder sage, Herr Jesus, danke, dass du auch für diesen Blödsinn, für diesen Fehler am Kreuz gestorben bist, dass du das dadurch erledigt hast. Aus dieser Gnade raus leben. Und ich glaube, wenn man sich das ganz tief im Herzen mal bewusst macht, im Kopf, im Herzen, gefühlsmäßig, dann kommt man an den Punkt, wo man, wie es da der Psalmist sagt, stets werden sie dich loben. Stets wird man Gott loben. Es kann sein, wenn du in der Früh aufwachst, mir geht es oft so, ich wache in der Früh auf und mir liegt irgendein Lobpreislied auf dem Herzen, wo ich denke, wow, wo einfach Gott Lob und Preis, weil ich mir bewusst bin, ich lebe durch seine Gnade hindurch. Ganz egal, was jetzt auch mit Corona passiert, wir leben aus seiner Gnade raus. Andere vielleicht besser, andere nicht so. Aber diese Gnade ist Tag für Tag da. Und das, das ist eigentlich der eigentliche Grund, warum man sagen kann, ja, stets will ich dich loben. In meinem ganzen Leben, in meinem ganzen Sein, immer und immer wieder, auch untertags, am Abend, im Beruf, diese Beziehung mit Jesus, der ja in uns wohnt, immer wieder aufrechterhalten, frisch erhalten. Ich glaube, das ist ein Lebensgefühl, ein Leben, das nicht bloß interessant ist, sondern auch stark ist. Wenn man sich immer wieder besinnt, ja, ich darf aus der Gnade mit Jesus leben. Er ist in mir, er ist durch mich, wirkt durch mich, will durch mich wirken und. Das ist was, also ich finde, das ist was Fantastisches. Und wenn es heißt, stets werden wir dich loben, wollen wir jetzt nochmal 3 Lieder singen zu Gottes Ehre. Wir wollen ihn jetzt loben auch. Wir dürfen ihn in der Früh loben, wir dürfen ihn am Mittag loben, wir dürfen ihn am Abend loben, wir dürfen ihn auch jetzt loben in der Gemeinschaft. Und dazu dürft ihr nochmal aufstehen oder sitzen bleiben, ganz wie ihr wollt. Und das macht einen auch, denke ich, stark, wenn man bestimmte Dinge erlebt hat, wo man gemerkt hat, das ist nicht alles nur so Theorie, was da in der Bibel steht, sondern das stimmt tatsächlich, das ist praktisch, es passiert dann auch so. Da heißt es ja dann, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Ja, glücklich, dessen Stärke in dir ist. Und da ist immer wieder die Frage, auch des Vertrauens, woher nehme ich meine Stärke? Ist das meine Stärke, mein Tun, mein Machen? Oder sage ich, Herr, es ist letztendlich immer wieder deine Kraft, deine Stärke, die in mir wirken soll, die mir auch immer wieder aufbauen soll, die mir den Weg zeigen soll und wo ich dann auch sage, den gehe ich. Worauf vertraue ich? Auf mein eigenes Machen und Tun oder auf das, was Gott macht? Und das ist immer wieder die große Frage. Eine gewisse Voraussetzung ist natürlich, und es kommt da sehr klar raus, dieser Mensch, dessen Stärke in dir ist, ist glücklich, weil er weiß, ich kann zwar einiges machen, aber das Entscheidende muss der Herr machen und macht der Herr. Diese innere Gewissheit, dieses innere Zutrauen, das kann man sich auch nicht machen. Das hat man dann immer mehr und mehr oder eben nicht. Das macht Gott, wenn man zulässt. Aber das gilt natürlich für den, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Ebene Wege. Wenn ich ein Leben führe mit Gott, wo ich sage, Herr, deine Richtlinien, das, was du sagst, das will ich auch versuchen umzusetzen. Wir werden hier niemals perfekt sein. Das geht es nicht. Aber überall, wo ich erkenne, in diesem Punkt müsst ihr vielleicht was verändern. Da müsst ihr irgendwelche Felsen oder Steine aus dem Weg räumen. Sollte es auch machen. Dann wird der Weg eben, in dessen Herz gebahnte Wege sind. Dass ich mit einem ehrlichen und wahrhaftigen Herzen sage, Herr, du siehst mich selber als nicht vollkommen. Das wird ja schon in der Ewigkeit sein. Aber mein Anliegen, mein Sehnen, so wie am Anfang, mein Schmachten, mein Wollen, ich möchte versuchen, so gut wie möglich diese Dinge, die du mir aufs Herz legst, auch umzusetzen. Wenn diese Bereitschaft im Herz ist, ich glaube, das reicht. Der Herr kennt jeden von uns. Der kennt unsere Charakterschwächen und Stärken. Er kennt da, wo wir es immer wieder mal probieren und nicht schaffen. Er sieht auch die Stellen, wo wir dann schaffen. Und ich denke, das reicht auch. In dessen Herz gebahnte Wege sind. Acht mal drauf, dass die Wege gebahnt sind, dass unser Lebensweg erebener ist. Und das ist natürlich unsere Verantwortung. Einer hat mal gesagt, Gott zeigt uns den Weg, gehen müssen wir selber. Er will uns dabei helfen. Er sagt nicht, jetzt geh zu, irgendwann schaue ich mal wieder, ob es dich noch gibt. Er geht gerne mit, hilft uns auch dabei. Aber es ist immer wieder unsere persönliche Willensentscheidung, unser persönliches Wollen, unser persönliches Streben. Ja, Herr, ich will mit dir den Weg gehen. Ich will darauf achten, was du zum Sagen hast, wie du die Dinge siehst. Und selbst wenn das alles so ist, wann ist glücklich? Glücklich der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Jetzt kommt so irgendwie ein harter Schnitt da rein. Da heißt es nämlich plötzlich, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Glücklich der Mensch, der alles das macht, super, und plötzlich kommt das Tränental. Sie gehen durch das Tränental. Ich weiß nicht, durch welches Tränental wir da durch müssen, jetzt auch mit der ganzen Corona-Krise, da können ja noch viele Dinge passieren. Aber es werden Tränentäler kommen. Die waren bei mir da, da hat viele von euch, gehen vielleicht über viele Jahre durch ein Tal, wo man denkt, meine Zeit, Herr, warum nimmst du mir es nicht weg? Notvolle Situationen, die Bibel ist da ehrlich, die bleiben nicht aus, beim anderen vielleicht mehr, beim anderen vielleicht weniger. Aber es heißt, die Bibel sagt es auch nicht, dass alles wunderbar ist und dass alles immer super ist. Immer Wolke, rosa-rote Wolke. Sagt sie nicht. Aber, wenn man den Text genau anschaut, da kommt was total Positives dabei raus. Da steht nämlich, sie gehen durch das Tränental und machen es zu einem Quellort. Also aus diesem total Negativen, im Tal der Tränen, da steht ein Quellort. Ein Ort, wo frisches Wasser rauskommt. Lebendiges Wasser, Wasser des Lebens. Und in letzter Konsequenz ist das, wir werden das erleben. Aber dieses Wasser des Lebens, und das hat mir Gott auch so gezeigt, ist eigentlich für andere Menschen dann da. Dass ich in einer notvollen Situation mich so verhalte, dass sie sich wundern und sagen, wow, wie geht der in dieser Situation um mit Gottes Hilfe? Wo man mal zum Nachdenken kommt, der Außenstehende, ja, vielleicht ist an der, so wie der sein Leben lebt, mit Gott vielleicht doch was dran. Vielleicht gibt es den Gott ja wirklich, der dann immer wieder eingreift, der der Person so viel Kraft gibt, so viel Auferbauung, so viel Zuversicht, dass es so ein Tränental durchschreiten kann, dass es eine positive Auswirkung hat. Und dieses frische Wasser, das brauchen wir persönlich immer wieder, jeder und auch die Welt, denke ich, noch mehr. Wir haben erst die letzte Woche, ich denke, das kann ich schon sagen, die Frau hat ja immer in letzter Zeit sehr starke Probleme mit Blasenentzündung gehabt und Annette hat, wie vorher am letzten Sonntag gesagt, sie hat das mal erlebt, dass der Jürgen ihr dann ein spezielles, ja wirklich ein gutes Wasser gekauft hat und das hat sie viel getrunken und dann war das weg. Und wir haben ja selber eine Quelle, wo das Wasser direkt rauskommt. Ich habe das ja schon mal erzählt. Komischerweise ist, wenn ein Wasser durch eine Wasserleitung läuft, nicht mehr das gleiche Wasser, wie es direkt aus dem Berg rauskommt, also aus der Quelle rauskommt. Das ist ja Wasser, das sagt sogar das Gesundheitsamt, das Wasser verändert sich da, man weiß nicht, wie es sich verändert, das ist auf jeden Fall anders. Das Wasser schmeckt sogar mir, ich bin nicht der große Wassertrinker. Seitdem trinke ich viel mehr Wasser, weil ich es auch für sie dann geholt habe. Und seit der Zeit geht es hier prinzipiell viel, viel besser. Das ist eigentlich, wo sie jede Nacht oft nicht schlafen konnte, weg. Dieses frische Wasser. Auch als Bild für das frische Wasser, was von Gott kommt. Das Wort Gottes. Seine Impulse, all das, was er uns mitteilen will. Und das soll der Quellort sein. Wir sollen letztendlich durch das Wort Gottes dieser Quellort sein für andere. Und das wünsche ich mir für mich persönlich noch viel mehr. Dass man nicht einstimmt ins Lamentieren von alles, was schlecht ist, sondern dass man Zuversicht verbreitet. Hoffnung. Und das haben wir. Wenn wir keine lebendige Hoffnung haben, wer hat sie dann überhaupt noch? Und das ist dann, aber da kann, da bin ich überzeugt, ein großer Segenstrom frei werden, so wie es da heißt. Ja, mit Segnungen bedeckt es der Frühregen. Wir brauchen den, in Israel gab es ja den Früh- und den Spätregen und beide waren sehr wichtig. Frühregen, dass das Ganze überhaupt auch schon mal zum Wachsen kommt und der Spätregen dann, dass es zur Reife kommt. Da kommen Segnungen. Wie auf ein dürres Land der Regen, dass plötzlich, da ist Kraft da, da wächst dann plötzlich was. Man staunt, wenn alles so vertrocknet ist und plötzlich regnet es mal richtig und plötzlich fängt an, alles zu explodieren und aus dem Erde auszuschießen. Und ich denke, so viel diese Kraft wünsche ich mir für uns als Gotteskinder auch, dass wir sowas an Kraft, an Zuversicht weitergeben können. Dass wir ein Segensort sind für andere. Und darum heißt es ja dann, sie gehen, das ist natürlich für Gläubige, der Vers gefällt mir immer wieder unheimlich gut. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Wow. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Also, ich persönlich würde mir da noch mehr wünschen, aber ich denke mir immer wieder, ja, so soll es sein. Wir sind nie wirklich kraftlos. Brauchen wir eigentlich nicht sein. Es kann mal eine Phase sein, wo vieles auf einen einstürmt, wo man merkt, wow, ich fühle mich schwach. Aber letztendlich sollte man bald wieder an den Punkt kommen, wo man sagen können, ja, mit Gottes Hilfe können wir von Kraft zu Kraft gehen. Wir brauchen uns nicht niederdrücken lassen, wir brauchen uns nicht deprimieren lassen. Er will uns übernatürlich seine Kraft geben. Von Kraft zu Kraft gehen. Und da, das sind auch Erfahrungen, sind wichtig. Ich glaube, das in der Vorbereitung David eingefallen. Was sagt David zu Goliath oder zu Saul? Ich habe mit dem Löwen gekämpft, ich habe mit dem Bären gekämpft, also die Herde wollte und habe ihn besiegt, warum sollte ich mich vor dem Philister fürchten? Von Kraft zu Kraft, er hat gewusst. Das war keine Kraft, die einfach plötzlich auf ihn runtergefallen ist, er hat diese Erfahrung gemacht. Durch Gottes Hilfe habe ich die Kraft. Und da brauche ich mich auch nicht vor der neuen Situation zu fürchten. Und selbst wenn ich mal denke, wow, meine Kraft ist sehr wenig, würde ich trotzdem sagen, gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich habe vor, ist fast 30 Jahre her, eine Predigt gehört. Da heißt es ja dann im Jesaja steht es, schauen wir Psalm, sie bekommen neue Kraft, sie fahren neu auf wie Adler, die auf den Herrn vertrauen. Und ich werde nie vergessen, es gibt manche Predigen, die, da denkst du einfach immer wieder dran. Ulonska ist der Mann, ich glaube nicht, dass er noch lebt, aber ist egal. Der hat damals predigt von dem israelischen Adler. Ist eigentlich eine Geierart, hat er damals gesagt. Bei dem kann es passieren. Das ist ja der König der Lüfte, sagt man, bei uns ja auch. Der größte Vogel, alles ist ihm untertan. Er kann jeden anderen Vogel und alles andere da niedermachen. Das ist ein großer Vogel, Adler. Aber wenn der in die Mauser kommt, dann fallen ihm ja die Federn aus. Und beim Adler passiert dann das, dass er immer weniger fliegen kann. Irgendwann kann er gar nicht mehr fliegen. Und dann kommt noch dazu, da muss er sich von dem ernähren, was andere Vögel mehr oder weniger auf ihn runterkacken oder was dann noch so übrig ist. Er kann nicht mehr fliegen. Und dann verknöchert ihm auch der Schnabel. Er kann ja nicht mehr richtig fressen. Und dann aber, die meisten Adler gehen dann, wenn sowas passiert, ein. Aber es gibt wenige, die dann plötzlich, so wie es in dem Psalm da steht, sie bekommen neue Kraft. Plötzlich fängt er dann an, auf die Felsen mit seinem Schnabel hinzuhauen, bis das Geknöcherte wegbricht. Dann wachsen ihm die Flügel wieder und dann kann er mit neuer Kraft wieder Adler sein, umherfliegen, Beute machen. Und das hat er damals so erzählt, auf uns als Gemeinde damals bezogen. Wow, selbst wenn du alt bist, selbst wenn du dich kraftlos fühlst, selbst wenn du denkst, ach, mit 60 oder 70, was kann ich denn noch machen? Stimmt nicht. Du kannst neue Kraft bekommen, du kannst neu, das höre ich heute noch, du kannst neu auf Beute zugehen und deinem Glauben erzählen, Menschen zu Jesus führen. Das ist nicht ums Alter gebunden oder an sonst irgendwas. Es ist immer möglich. Neue Kraft, neue Power. Genau das wünsche ich gerade den älteren Geschwistern immer noch viel mehr. Aber mir persönlich nicht denken, ja, mit 65 ist das sowieso das meiste gelaufen. Jetzt gehe ich in Rente, auch gemeindemäßig Rente, Ende, na. Neu auf Beute zugehen, neu das Reich Gottes bevölkern. Ich glaube, das ist doch was Positives, was Starkes. Neue Kraft bekommen. Denn wenn wir das wirklich wollen, Da heißt es ja dann im Vers 9, Herr, Gott der Herrscher, höre mein Gebet, vernimm es, o Gott Jakobs. Wenn ich das wirklich will, dann erhört Gott auch das Gebet. Er hört es sowieso und er erhört auch immer. Die Bibel ist da ganz klar, er hört und erhört. Er erhört vielleicht nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Weil wenn wir ehrlich sind, es gibt eine ganze Reihe Gebete, die vielleicht sehr egoistisch sind. Wo wir beten für uns selber, dass dieses ist und jenes ist. Und Jesus war da ja ganz anders, der hat immer für andere gebetet. Natürlich dürfen wir auch für unsere Situation beten, ist nicht die Frage. Aber ich glaube, es sollte ja so sein, dass wir das, die Menschen um uns herum im Blick haben, die Ewigkeit im Blick haben, das im Blick haben, was Gott will mit den Menschen um uns herum. Also die richtige Haltung. Er wird es vernehmen und er wird handeln. Da bin ich auch hundertprozentig überzeugt. Darum heißt auch dann weiter im Vers 10, blicke doch, o Gott, auf unseren Schild, schau an das Antlitz deines Gesalbten. Gott sieht uns. Er sieht jeden Einzelnen von uns. Und ich muss immer noch an dem Vers, der mir dieses Jahr so wichtig geworden ist, von der Hagar in der Wüste, wo sie sagt, ein Gott, der mich sieht. Sind wir uns das bewusst, dass wir einen Gott haben, der mich sieht, der dich sieht, der jeden Einzelnen ganz persönlich sieht. Er sieht dich in deinen Gebetszeiten, er sieht dich auch in deiner Sünde, in deinem Fehlverhalten, er sieht dich in deinen guten Situationen und den weniger guten, er sieht dich. Im Gläubigen ist Gott, Jesus in mir, ich in ihm. Diese enger kann eine Beziehung nicht sein und dieser Gott sieht dich. Und er schaut dein Antlitz an. Du brauchst dich vor ihm auch nicht groß verstecken oder verstellen, das nützt sowieso nichts. Er sieht dein Herz, er kennt dein Herz besser, wie du das selber kennst. Das muss uns immer wieder bewusst sein. Zu denken, wenn ich mir ein bisschen verstelle, Gott wird es nicht mitbekommen. Wahrscheinlich lächerlich. Und darum sagt er auch, weil er diese Beziehung hat, dieser Psalmist, denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen im Zelt der Gottlosen. Der Vorhof gibt es nicht mehr. Den gibt es schon noch. Ich weiß gar nicht, ob es in Israel im Tempel so noch gibt. Jetzt selber wahrscheinlich nicht mehr. Wir brauchen den Vorhof auch nicht mehr. Als Gläubige haben wir direkten Zugang zu Gott selber. Jesus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Frage ist bloß, ist auch unser ganzes Leben so ausgerichtet, dass wir diese Beziehung leben wollen, im Bewusstsein. Ist es da? Will ich das so leben, mit ihm zusammen? Gemeinschaft der Heiligen, die Gemeinschaft persönlich mit ihm, aber auch als Ganzes, so wie hier in der Gemeinde. Ich muss euch ehrlich sagen, ich persönlich, wenn ich am Wochenende oder am Sonntag, klar kann man mal weg sein, aber mir geht was ab. Mir fehlt dann diese Gemeinschaft in der Gemeinde der Gläubigen, das gemeinsame Gott loben und preisen, auf ihn hören, dieses Miteinander, das fehlt mir. Ich bin einfach immer dankbar und ich kann viele Dinge machen am Sonntag. Ja, ich arbeite immer noch sehr viel, aber das ist mir wichtig, weil das baut mich auf. Da freue ich mich einfach, da bin ich dankbar über diese Gemeinschaft. Einfach mit dazu zu gehören, dabei zu sein. Weil in der Zeit, und gerade wenn man jetzt diese Panik allgemein hört, wo bekommt der Mensch heutzutage dann noch Zuversicht, Hoffnung, neue Kraft? Wenn nicht durch das Wort Gottes, wenn nicht durch die Gemeinschaft von Gläubigen, wo man sich aufbauen kann, wo man füreinander und miteinander beten kann und selbst wenn jemand infiziert sein sollte, kann man helfen und. Da ist doch so viel möglich. Und das ist also für mich jedenfalls was total Wertvolles, was total Schönes, wo ich nie missen möchte. Drum ist ein Tag, wenn es heißt in deinen Vorhöfen, wir dürfen direkt zu Jesus gehen, können direkt die Gemeinschaft untereinander haben, ist doch was Gigantisches. Denn, heißt dann in der Gemeinde, auch durch die Verkündigung, durch Lobpreislieder, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird der Herr geben. Kein gutes Vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Gott ist Sonne Was bringt Sonne? Licht. Wir singen mal, in deinem Licht sehen wir das Licht. Die meisten Menschen sind nicht im Licht und blicken sie auch nichts mehr. Werden sie immer, ich sage immer dümmer. Aber in seinem Licht, durch sein Wort, da sehen wir Licht, da sehen wir Wahrheit, da sehen wir, was wirklich dran ist. In seinem Wort, da ist Wärme, da ist neue Kraft. Da kann was Neues aufsprießen. In der Natur, ohne Licht, ohne Wasser, ohne Wärme, passiert nichts. Das ist bei uns genau das Gleiche, geistlich gesehen. Wenn wir uns dem nicht aussetzen, wird einfach nichts passieren oder sehr wenig. Und das Schild, das ist der Schutz. Es gibt Geborgenheit, es gibt Schutz. Da kann ich, selbst wenn was passiert, was mir nicht gefällt, selbst wenn ich krank werden sollte, wenn man das jetzt hernimmt, weiß ich trotzdem, ich bin in Gottes Hand. Er schützt mich, er wird mich schützen. Er mit seinem Plan ist immer perfekt. Und das ist ja, diese innere Einstellung sollte eigentlich ganz stark in jedem Gläubigen, je länger im Glauben nicht da sein. Weil, das kann ich mir auch nicht erkaufen, weil es ein gnädiger Gott ist, ein gütiger Gott. Gnade und Herrlichkeit. Es ist ein herrlicher Gott und ein gnädiger Gott, ein gütiger Gott. Er ist derjenige, der gerne gibt, der uns gerne auch im Leid, auch im Tränental aufbauen möchte, kräftigen möchte, immer wieder positiv was zusprechen möchte. Ich glaube, das brauchen wir alle immer und immer wieder. Natürlich kommt es wieder, er wird kein gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Überall da, wo ich merke, ich muss vielleicht einige Steine oder einige Felsbrocken aus meinem Leben entfernen, sollte ich es einfach machen. Ich sollte mich ihm anvertrauen, das ist mein erster Schritt. Zum Sagen, ja Herr, Jesus, ich begreife, ohne dich bringe ich nichts fertig, du sollst der Herr meines Lebens sein, du sollst mein Leben leiten und führen dürfen, das ist mal die Voraussetzung. Aber dann auch alles, was ich erkenne, Stück für Stück wegtun. Und da ist Gott gnädig und lässt uns auch manchmal mehr Zeit, als wir den anderen lassen würden. Weil wenn ich in unserem Betrieb manchmal denke, jetzt müssen sie es kapiert haben, jetzt muss endlich das mal laufen und läuft dann doch nicht, dann kann man leicht mal ungeduldig werden. Ich weiß nicht, ob Gott ungeduldig wird. Er ist trotzdem noch der Gütige und der Gnädige und sagt, okay, wichtig ist, dass du es halt zum 11. Mal probierst, wenn du es zum 10. Mal nicht geschafft hast. Und das ist doch was Tolles, wenn man so einen gütigen, liebenden und guten Gott hat. Also ich bin da immer wieder begeistert. Und der Abschluss, Herr, noch einmal, Herr der Herrscher, dieser allmächtige, große, gewaltige Gott, Herr der Herrscher. Glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Glücklich. Das wahre Glück, die wahre Zuversicht, der wahre Segen kann nur mit Jesus sein. Wenn ich ihm vertraue, in Zeiten, wo es mir super gut geht, wo ich jubeln kann, aber auch in Zeiten, wo ich mir vielleicht schwer tue, wo Dinge passieren, mit denen ich nicht umgehen kann, wenn es in meinem Herzen Jesus ist und wenn ich mal mein Vertrauen ganz auf ihn gelegt habe, dann weiß ich, er wird mir rausführen, er wird mir immer wieder das geben, was ich wirklich brauche. Er lässt mich nie allein, er ist immer da. Es ist ein gütiger, ein gnädiger Gott. Und das, glaube ich, ist das wahre Glück für jeden Menschen. Geborgen zu sein in der Hand Gottes, in der Hand dieses Herrn der Herrscher, in der Hand des allmächtigen Gottes. Niemand hat mehr Macht als dieser Gott. Und mit ihm zusammen und durch ihn können wir, denke ich, noch viele Dinge erreichen.